Wenn man so Abschnitte aus der Bibel hört, dann ist das ein ganz schön sperriges Buch, ne? Gibt immer mal wieder so die Situation, wo man sagt, so könnte ich die letzten zwei Verse nochmal hören, damit ich eine Ahnung kriege von dem, worüber hier jetzt eigentlich die Rede ist. Es ging uns bei der Auswahl dieser Verse jetzt nicht so sehr um den einzelnen Vers, sondern um so ein Bild, das da entsteht. Und wahrscheinlich eher ein impressionistisches, eins, das irgendwie ein Gefühl transportiert, als ein supernaturalistisches, wo man irgendwie jedes Detail nachzeichnet und an jedem Detail irgendwie sich längst bewegen kann. Wir sind gerade in einer Predigtreihe drin, die sehr lange geht. Also wir werden insgesamt 12 Wochen lang zum Charakter Gottes hier predigen. Und das ist alles Teil dessen, dass viele bei uns in der Gemeinde im Moment jeden Tag ein Kapitel Bibel lesen, so plus minus. Und wir steigen immer ein mit einer Predigt und dann werden die 7, also von heute an bis dann Samstag, Texte gelesen, die thematisch sich dazu bewegen. Gott ist Liebe. Das ist erstmal verhältnismäßig simpel. Damit hat man gar keine Schwierigkeiten. Also wenn es irgendein Adjektiv gibt, das Gott zugesprochen wird, dann, dass er der liebe Gott ist. Ja, also das kriegen die Kinder im Kindergarten irgendwie hin, dass das wohl offensichtlich Gottes Adjektiv ist. Also kann es nicht so wahnsinnig schwer sein, darüber zu reden, dass Gott Liebe ist. Die Texte, die wir zu Hause lesen in den nächsten Tagen, werden Texte aus dem Neuen Testament sein. Vorhin sagte Jochen, wir lesen Texte aus dem AT, Altes Testament. Das sind die ganzen Passagen der Bibel, die alle geschrieben wurden, bevor Jesus gekommen ist. Also ungefähr dieser Teil oder, wenn man so will, das meiste der Bibel. Und irgendwie gibt es so ein komisches Ding, und das ist in unserer Gesellschaft steckt das drin, aber ich glaube, das steckt auch in den allermeisten von uns irgendwie drin, nämlich dieser Gesinnungswandel Gottes, der uns irritiert. Also, ich fasse das mal so ein bisschen bösartig zusammen. Ja? Wäre Gott ein 80-jähriger Mann, dann vermittelt das Lesen der Bibel schnell den Eindruck, dass er die ersten 60 Jahre ein ganz schön launischer, herrischer Typ gewesen ist. Und kurz vor seiner Pensionierung hat er nochmal einen richtig großen Wurf gemacht. Jesus kam auf die Welt, hat seinen Ruf nochmal komplett durchpoliert und seitdem reden alle nur noch gut von ihm. Aber zwischendurch gibt es die Leute, die ihn schon ein bisschen länger kennen, die sagen, wisst ihr noch damals? Also so ungefähr ist das. Wenn man die Bibel sich anguckt, dann merkt man irgendwie, dass mit Jesus ein Zuwenden Gottes zu Menschen kommt, das auch die Leute damals ja total irritiert hat. Sie hatten ein anderes Gottesbild, eine andere Vorstellung von Gott, eine andere Idee davon, wie Gott so ist. Und mir begegnet das immer mal wieder, so Zusammenfassungen, wenn Leute dann so erzählen, wie ist das mit der Bibel oder was das Alte Testament, Neues Testament, dann ist das ganz häufig so die quick and dirty, ne? Die kurze, dreckige Zusammenfassung der Bibel irgendwie so in 3 Sätzen. Die Bibel sagt aber, das tut sie im Neuen Testament als einem sehr scharfen Ausdruck, dem der, das heute die Predigtüberschrift ist, Gott ist Liebe. Das ist ja eine unglaublich steile Aussage, ist ja nicht zu toppen. Also wenn jemand von mir sagen würde, Sven ist lieb, dann ist das irgendwie ganz nett. Wenn jemand sagt, Sven kann richtig lieben, ja, das wäre schon irgendwie ganz super, ne? Wenn dann jemand sagen würde, Sven ist Liebe, ne, dann das wäre schon skurril, ne? Also hat man irgendwie gesagt, was hast du denn geraucht, so, ne? Also irgendwie so in diesem Ding, ne? Und das macht aber die Bibel. Also die Bibel, Johannes in seinem Brief, den werden wir irgendwann die nächsten Tage lesen, dieses Kapitel. sagt von Gott, Gott ist Liebe. Und wenn er das denn ist, also wenn das sein Wesen ist, so wie man von mir vielleicht sagen könnte, naja, Sven ist ein Deutscher oder, ach, keine Ahnung, ne? Sven ist irgendwie minimal pigmentiert oder keine Ahnung, ne? Wenn ich das denn bin, dann ja, bin ich das ja wahrscheinlich nicht erst seit 5 Jahren, sondern das bin ich halt. Ich bin ein Mann. Das ist dann irgendwie über die Jahrzehnte, drückt sich das verschieden aus, aber das bin ich ja. Und da möchte ich mit euch rein. Weil wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, dass es im Alten Testament schon an ganz vielen Stellen so irritierende Geschichten gibt, wo man irgendwie sagt, das passt nicht in das, wie eigentlich Menschen sonst von Gott oder Göttern reden oder denken. Ich gehe mal in eine ganz simple Geschichte, erstes Buch Mose Kapitel 3. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament. Gott schafft den Menschen, setzt ihn ins Paradies. Im Paradies sagt er, alles ist dir erlaubt, nur der Baum nicht. Klar, gehen sie an den Baum, essen von der Frucht. So, und jetzt kommt das, was danach kommt. Ja, so. 1. Mose Kapitel 3, Vers 7. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, es gibt Gegenden in der Welt, wo es morgens und abends windig ist, hat Gründe, Tagwind, gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach, wo bist du? Er antwortete, ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragt er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. Also das ist das Setting. Jetzt wird es übrigens sehr ungemütlich. Also die nächsten Verse sind nicht schön. Die nächsten Verse sind etwas steiler als ab sofort Stubenarrest. Aber die Situation, in die möchte ich euch reinholen. Zeit des Tagwindes oder in der Kühle des Abends, oder es gibt da verschiedene Versuche, das zu übersetzen, das deutlich zu machen. Also es ist so der späte Nachmittag oder Tea Time, würde man wahrscheinlich bei den Briten sagen, wenn da nicht das Wetter immer so schlecht wäre. Ne? Hier ist man in einer Gegend, wo eigentlich immer die Sonne scheint. Ne? Und es sieht irgendwie so aus, wenn man diese Geschichte sich anguckt, und eigentlich sind sich da alle einig, die sich mit diesem Text mal irgendwie auseinandergesetzt haben und so. Der scheint jeden Tag zu dieser Zeit gekommen zu sein. Ja, eben so wie Tea Time. Das war verabredet. Wir treffen uns da. Wenn man sich mal irgendwann mal beschäftigt mit Göttervorstellungen, mythologischen Bildern. Meine Kinder haben immer gestanden auf diese ganze nordische Götterwelt und können die vor- und zurückerzählen. Die griechische Sagenwelt ist denen näher als mir, so, ne? Also, wenn man sich das so anguckt oder wenn man nochmal in ganz andere Ideen reingeht, so von Gott und so, dann merkt man, dass das, was hier beschrieben wird, anders ist. Gott kommt, ich sage es jetzt mal in einer blöden Art und Weise, einfach nur so. Gott kommt einfach nur so. Gott kommt zu uns einfach nur, weil wir da sind. Der will nichts machen. Der will jetzt nicht gerade die Welt verändern oder Helden berufen oder Riesen erschlagen oder Kontinente ins Leben rufen oder irgendwie sowas. das ist ja schon alles passiert. Das ist schon lange passiert. Der ganze Schöpfungsakt, da lesen wir gleich noch eine kurze Stelle, ist alles schon gewesen. Gott kommt einfach nur, weil wir da sind. Weil wir da sind, macht sich Gott auf den Weg und sagt, oh, schon 16:45, wird Zeit. Adam und Eva warten auf mich. Gott liebt uns. Gott liebt uns. Ja, er will mit uns Geschichte machen. Ja, er will mit uns in dieser Gesellschaft was bewegen. Ja, er will, dass wir ihm folgen. Ja, er will, dass sein Wesen uns prägt. Ja, er will, dass wir in dieser Gesellschaft einen guten Beitrag leisten. Ja. Aber das ist nicht die innerste Motivation. Gott ist nicht der, der irgendwie einen genialen Plan gezeichnet hat und jetzt sucht er sich seine Ameisen zusammen, um diesen Plan Wirklichkeit werden zu lassen oder irgendwie so. Sondern Gottes innerste Motivation ist, dass er uns mag. Dass er uns einfach mag. Und das ist ziemlich irrational. Spätestens wenn wir in den Spiegel gucken, wissen wir, dass das nicht ganz rational sein kann. Aber es ist offensichtlich. Und dann ist das ganz typisch, dass in einigen Texten, die wir vorhin gehört haben, ne, da ist mal von Jerusalem die Rede, mal von Israel die Rede. Ne? Also an mehreren Stellen, wo sich etwas gebildet hat, was ein Miteinander ist von Menschen, die in Bezug zu Gott gesetzt wurden oder in Bezug zu Gott gesehen werden, wird ganz schnell dieses Bild der Liebe rausgeholt. Ganz verschieden. Ne? Das verschmähte Kind, das zum Sterben auf den Boden gelegt wird. Oder einfach nur ein Rufen Gottes zu jemand, wo sagt, warum nun ausgerechnet der oder die? Weil Gott liebt. Weil Gott liebt. Ich gehe nochmal zurück. 1. Buch Mose Kapitel 1. Die Erschaffung des Menschen. Also die Erschaffung des Menschen wird zweimal erzählt. Sie wird erst erzählt im Zusammenhang mit der Erschaffung der Welt. Und dann zoomt die ganze Geschichte ja nochmal dichter rein in die Details und so. Aber ich bin jetzt auf der Ebene, wo es noch so mehr generell gesagt wird. Was passiert eigentlich? Was ist eigentlich die Erschaffung des Menschen? Erstes Buch Mose Kapitel 1, Vers 26. Das ist übrigens auch am frühen Abend, das ist der 6. Tag. Und kurz bevor Gott sagt, so jetzt schließen wir hier die Werkstube ab, sagt er, eins noch. Ne? Also Vers 26, da sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Das ist ja ein riskantes Ding, ne? Das ist so ein bisschen wie Kinderzeugen hier an dieser Stelle. Also man kann sein Leben so leben, wie man will, bis zu dem Tag, wo man Kinder bekommt. Und die sind einem dann auch noch ähnlich und beanspruchen Platz und Raum. Und über die Jahre hinweg machen die alles Mögliche, manches so, wie man sich das wünscht und manches eben anders. Und bei manchen geht es gut, auch beziehungsmäßig, und bei manchen geht es auseinander und zerbricht und ist schwierig. Das ist die Geschichte, die Bibel uns erzählt. Aber hier werden ja Menschen nicht gezeugt, sondern hier kommt der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und sagt, Menschen uns ähnlich. Und ruft sie ins Dasein und dann wird das ja immer wieder gesagt, dieses ein Abbild von uns, eine Widerspiegelung von uns. Deswegen schafft er den Menschen auch als Mann und Frau, weil Gott mit sich selber in Beziehung steht. Es kann ein Mann oder eine Frau alleine gar nicht widerspiegeln. Gott schafft den Menschen und man merkt so richtig, das ist es, was ich will. Ich will ein Gegenüber. Ich will ein Gegenüber. Etwas später, die Stelle habe ich nicht rausgesucht, wird das dann im Detail erzählt und es fängt an mit der Erschaffung des Mannes. Und dann sagt er, ja, aber der Mann ist alleine. Und das ist doch Mist. Und man merkt so Gottes Herzschlag in der ganzen Geschichte. Das ist doch doof, dass der kein Gegenüber hat. Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Er findet die Schöpfung ganz prima. Die Bibel macht das sehr schön deutlich, indem sie immer wieder bei der Erschaffung der Welt sagt, Gott sah, dass es gut war und Gott sah, dass es gut war und Gott sah, dass es gut war. Nach der Erschaffung des Menschen sagt er dann endlich und Gott sah, dass es sehr gut war. Jetzt endlich ist es so, wie er es sich gedacht hat. Ein Wesen, dem in Liebe zu begegnen ist. Erstes Buch Mose, Kapitel 18. Gott, also diese Passage ist bei mir überschrieben mit Gott zu Gast bei Abraham. Also erinnert sehr an mythologische Geschichten irgendwie bei den Germanen. Ne? Also Gott macht sich auf den Weg zu Abraham. Das ist ein sehr skurriles Ding, was hier abläuft, weil anders als das jüdische Gelehrte gerne geschrieben hätten, wechselt hier das ständig zwischen Singular und Plural, dass Gott kommt. Ja, wir können das einordnen, weil wir von der gesamten Bibel her wissen, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Für jüdische Ausleger ist diese Stelle immer so ein bisschen, ja, hier steht was drin, das verstehen wir nicht richtig. Wenn es mal soweit ist, wird Gott es uns erklären. Und dann, Gott kommt zu Abraham, zu dem, mit dem er weitermachen will, und dann essen die miteinander. Essen ist in dieser Kultur nicht Nahrungsaufnahme, sondern das ist, wir sind Freunde und wir wollen miteinander Leben teilen und alles, was so dazugehört. Und dann gibt es so eine ganz kleine Passage, die wieder was so von Gottes Herz zeigt. Die Männer erhoben sich von ihrem Platz, also Gott, und schauten gegen Sodom. Abraham wollte mitgehen, um sie zu verabschieden. Es ist in der damaligen Kultur so gewesen, dass wenn du einen Gast hattest, dann warst du für sein Wohl verantwortlich bis an die Grenzen deines Gebietes. Deswegen heißt es im Psalm 23, Gnade und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang, werde bleiben im Hause des Herrn immer da, weil wir das Gebiet Gottes nie verlassen, sind eben diese Wachen, die er uns mitgibt, die sind immer bei uns, weil wir sein Gebiet nie verlassen. Das ist in Psalm 23. Und an dieser Stelle ist es eben so, dass Abraham als Gastgeber natürlich mitgeht mit seinen Leuten bis an die Grenzen seines Gebietes, das gebietet die Gastfreundschaft, und sie da dann verabschieden will. Da sagte sich der Herr, soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Also jetzt mal ehrlich, ne? Hier kommt der CEO der ganzen Welt, der Herr der Herren und der König der Könige. Die Fülle der Macht. Wir hatten die letzten beiden Sonntage, dass er die Quelle des Lebens ist, dass er der König ist. Und ne, die stehen auf, wischen sich die Brokrumen von ihren Klamotten, man sortiert nochmal seine Kleidung und geht. Das ist so die Situation. Und dann so an der Tür sagt sich Gott, das kann ich nicht machen. Das ist doch Abraham. Das kann ich nicht machen. Ich muss ihm doch sagen, was in meinem Herzen ist. Ich muss ihm doch sagen, was in meinem Herzen ist. Also wenn Gott irgendwas nicht müsste, dann das. Er muss überhaupt nichts. Aber er liebt uns. Er liebt uns. Und deswegen sagt er, ja, ich muss mit Abraham reden. Ich habe jetzt nicht die ganze Geschichte, die jetzt das Gespräch, das sich jetzt entspinnen wird, was super skurril ist, super skurril. Gott sagt, ich gehe dahin nach Sodom und Gomorra, ich habe Dinge von dort. Gruselig, wenn das so stimmt, dann muss das weg. Das ist schrecklich. Und dann fängt Abraham an, mit Gott, seinem Freund, ein Geschäft zu machen. Ne? Also Gott sagt so, das habe ich vor. Und dann sagt er, ja, verstehe ich ja. Aber wenn da so ein paar Leute sind, so 50, so nette Leute, gute Leute, die dich fürchten, die das Richtige wollen, du willst das doch nicht alles vernichten, wenn da diese 50 sind. Und dann lässt sich Gott darauf ein und sagt, ja, wenn da 50 sind, dann nicht. Und Abraham macht weiter und weiter und weiter, bis er bei 10 Leuten ist. Und bei 10 Leuten heißt es dann, und Gott ging fort von dort. Er wollte nichts mehr hören. Ja, er wusste genau, wenn er jetzt da stehen bleibt, dann der gehört nicht auf, der Abraham. So, ne? Aber es sagt so schön was vom Charakter Gottes. Warum tut Gott sich das an? Warum hört er uns überhaupt zu? Was interessieren wir ihn überhaupt? Weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Und ich nehme jetzt nochmal eine letzte Stelle, die wir vorhin auch nicht gelesen haben. 5. Buch Mose, Kapitel 7. Ich dachte mir, ich mache es bewusst mal am Anfang mehr. Verse 6 bis 8. Mit Abraham hat es angefangen. Inzwischen sind wir ein paar hundert Jahre weiter. Ein Volk, die Israeliten. Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott, auserwählt, damit du allen, unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Ne? Also, wenn man so will, dann ist das ja ein etwas anderes Sprachgebrauch für sich zur Frau genommen. Ne? Irgendwann bin ich zu meiner Frau gegangen, habe gefragt, willst du mich heiraten? Ne? Er hat die Israeliten auserwählt. Das Wort, was hier steht, wird exakt verwendet auch für die Brautwerbung. Nicht, weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und auserwählt. Ihr seid das Kleinste unter allen Völkern. Also Gott sagt, ich habe dich gesehen, Israel. Und mal ehrlich, also eine Hübsche warst du nicht. Und mit dir angeben hätte ich auch nicht können. Deine Mitgift war kümmerlich. Ihr wart nicht zahlreich. Ihr wart nicht stark. Weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat, nämlich Abraham, deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Da haben wir ja letzte Woche ein bisschen was zu gehabt. Weil er liebt, und zu dieser Liebe gehört eben auch diese Treue. Ich habe doch mal vor vielen Jahren, in diesem Fall bei Gott vor vielen Jahrhunderten, habe ich was zugesagt. Und ich stehe zu dem, was ich sage. Ich ziehe das durch. Weil er liebt. Er pflanzt rein in die Anfänge des Volkes Israels als Grundsubstanz ihrer völkischen Identität, sagt er, ihr seid die von Gott Geliebten. Ihr seid die von Gott Geliebten. Das Volk Gottes soll wissen, ihr seid die von Gott Geliebten. Das ist nicht alles. Da gibt es noch ganz viel anderes, was wir reden können und was das dann heißt und wie das aussehen kann und wie man das leben kann und wie das Gestalt gewinnen kann. Und dann werden wir haben vorhin zwei Texte von Hosea gehört, ne, dann werden die Propheten ein paar hundert Jahre später werden alles tun, um das zu illustrieren. Sie tun Dinge, sie sagen Dinge, sie malen Bilder mit ihren Worten. Sie, auf jeder nur denkbaren Ebene versuchen sie, den Leuten beizubringen, was Gottes Herzschlag ist, was Gott von ihnen möchte, was Gott sich wünschen würde von den von ihm geliebten Menschen. Aber es geht eben um diese Grundlegung, um dieses allerunterste Fundament. Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Und spannend wird's, wenn das irgendwann mal durch die harten Schichten meines Herzens durchdringt und ich jenseits einer Kopfgeschichte spüre, ja, wenn Gott Menschen liebt, dann liebt er auch mich. Mich. Sven. Er liebt mich. Er will nicht nur irgendwie mit mir irgendwas machen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie eine gute Zeit miteinander teilen. Das ist nicht. Er liebt mich. Er will mich nicht nur auf den richtigen Weg kriegen oder. Ich bin nicht sein Projekt. Er liebt mich. Ich lade euch ein, in den nächsten Tagen all das, was dann mit Jesus nochmal ganz anderen Ausdruck findet, ganz anders. Es ist ja nicht von ungefähr, dass die Leute, die Jesus gesehen haben, Jesus fragt mal seine Leute, was sagt ihr, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann fragt er, was sagt ihr, wer ich bin? Na, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann sagen sie, ja, du bist ein Prophet. Weil sie das eben finden im Alten Testament, wie über hunderte von Seiten Propheten sagen, wer Gott ist und wie das Ding mit Gott aussieht. Lest doch so mal die nächsten Tage Jesus, den Propheten, der noch mal ganz andere Bilder findet, ganz andere Handlungen findet, zu sagen, Gott liebt ihr, die ihr zuhört. Er liebt jeden Einzelnen. Wir feiern jetzt gleich Abendmahl und es gibt eine kleine Ecke beim Abendmahl, die ich sehr berührend finde. Das Abendmahl dieses erste Abendmahl findet statt parallel zu einem großen jüdischen Fest, in dem es klar war, dass man das im Kreis der Familie feiert und für Jesus war seine Familie so seine Leute, seine Jünger um ihn rum. Das wird sehr deutlich so im ganzen Neuen Testament. Und natürlich feiert er mit ihnen eben dieses Fest, dieses Passamahl. Und bevor er mit ihnen da einsteigt und all das abläuft, was im Abendmahl auch jetzt passieren soll und was auch geistlich passieren soll, wie Gott sich nochmal im Abendmahl offenbaren soll seinen Jüngern, bevor das alles startet, sagt Jesus, mich hat es herzlich verlangt, wie Luther das so schön übersetzt, mich hat es herzlich verlangt, mit euch dieses Mahl zu teilen. So wie Gott der Schöpfer um 16:45 auf seine Uhr geguckt hat und gesagt hat, Mensch, jetzt muss ich mich auf den Weg machen. Adam und Eva warten schon. Mich hat es herzlich verlangt, mit euch dieses Mahl zu teilen. Gott verlangt es nach uns. Und das Frustrierende von Gemeinde und auch von eigenem persönlichen Erleben ist und von Begleitung von Leuten ist, wie unverfügbar das so ist. Ne? Manche Leute, die werden gestern Christ und heute wissen sie, dass Gott sie liebt. Das durchdringt sie. Und dann gibt es andere Leute, da passiert das nach 3 Jahren, 7 Monaten und 2 Tagen. Und bei anderen Leuten passiert das nach 41 Jahren. Also nicht, dass das auf einer Kopfebene nicht schon viel früher erkannt worden wäre, aber Gott liebt dich. Er liebt dich. Ich bete mit uns. Ich möchte dich bitten, lass uns deinen Herzschlag spüren. All das, was unsere Aufmerksamkeit irgendwie fesseln will und uns wegziehen will, mit dir Zeit zu verbringen, uns an dir zu erfreuen und du dich an uns erfreust. Herr, nimm das zur Seite. Ich danke dir für dein Verlangen nach uns. Dass wir nicht nur zu dir kommen dürfen, sondern dass du dich an die Tür stellst und guckst, wo wir sind. Danke. Danke für dein Herz, Herr. Und danke, dass du das nicht verschweigst. Dass dir das nicht peinlich ist, wie sehr du uns liebst. Amen.